RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimmenissen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 22. Oktober 2016. Die Stimmenissens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Wasil, Nono Nursia und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident gab einen Präsidialerlass über die Bekämpfung der illegalen Abgaben heraus. Santri müssen die Dummheit und die Armut bekämpfen. ABU-Programmkommission Welte Neuenleiter. 5,3 Milliarden US-Dollar zum Bau von 65 Dämmen. ABU erwartet die Unterstützung für die Gründung des Rundfunkvertrags. Die Verbesserung der Verweildauer im Hafen Belawan. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat den Präsidialerlass Nummer 87 von 2016 über die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der illegalen Abgaben unterzeichnet. Dem Präsidialerlass Nummer 87 von 2016 nach werden die Bemühungen zur Bekämpfung der illegalen Abgaben integrierterweise durchgeführt werden. Dies teilte der Kabinettssekretär Pramono Anung am Freitag in Jakarta der Pressemit. Die indonesische Gemeinschaft verdächtige viele Staatsbeamte und Polizeibeamte in einigen Ministerien und in der indonesischen Polizei sowie in dem indonesischen Generalstaatsanwalt verwickeln sich in die illegalen Abgaben oder in das Schmiergeld. Der indonesische Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit Wiranto sagte, dass der Präsidialerlass dazu diene, das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen und der Gemeinschaft die Gerechtigkeit und die Rechtssicherheit zu geben. Der Präsidialerlass umfasse die Einrichtung der Regelung, die Umstrukturierung der Strafverfolgungsbehörden und der Strafverfolgungsapparaten und die Bildung der Rechtskultur zur Bekämpfung der illegalen Abgaben oder des Schmiergeld, sagte Wiranto weiter. Diese Einsatzgruppe werde auf die illegalen Abgaben und Schmiergeld zielen, die direkten negativen Auswirkungen für die Gemeinschaft bringen und die Investitionen stören, fügte Wiranto hinzu. Dutzende Tausend von Santri oder Schülern der Islamischen Internatsschulen, der größten islamischen Organisation Nahdlatul Ulama NU aus ganz Indonesien, wohnten am Samstag im Feld des Nationalen Denkmals Monas in Jakarta, dem Nationalen Santri-Tag, bei. Die Schüler der Islamischen Internatsschulen oder Santri waren sehr begeistert, an der Feier teilzunehmen. Der Leiter von Nahdlatul Ulama NU, Said Akil Siroj, sagte in seiner Begrüßungsrede, Das die Santri die Rolle spielen, die Wissenschaftler zu verbreiten, die Dummheit in der Gemeinschaft zu verhindern. Mit vielen Naturressourcen muss Indonesien von anderen Ländern nicht abhängig sein, sagte Said Akil Siroj weiter.
Jihad Santri adalah memerangi kebodohan.
Die Santri müssen die Dummheit bekämpfen und die Beherrschung von religiösen und weltlichen Wissenschaften integrieren. Das ist ihr Jihad. Ein Staat muss selbstständig sein, die Fortschritte zu erreichen. Kein Staat in der Welt kann die Fortschritte erreichen, wenn von anderen Ländern noch abhängig ist. Das indonesische Volk ist noch nicht selbstständig. Wir importieren noch viele Nahrungsmittel und Energie aus anderen Ländern. In der Tat ist Indonesien ein Agrarstaat. Indonesien hat viele Naturressourcen in der See, in den Wäldern und in der Erde. Wir müssen daran denken, dass die Abhängigkeit die Antithese von der Unabhängigkeit ist. Außerdem sagte Said Akil Siroj, dass der nationale Santritag ein Momentum sei, vorwärts zu gehen und vor verschiedenen Herausforderungen zu stehen. Said Akil rief die NU-Anhänger auf, den Nationalismus zu erhalten. Die Programmkommission der Asiatisch-Pazifischen Rundfunkunion ABU wählte am Freitag in Nusa Dua auf Bali Yong Jun Lorenzo Lee als ihre Leiter für die Arbeitszeit von 2016 bis 2018. Yong Jun Lorenzo Lee ersetzt Jae Hon Song aus KBS Korea, der Amtszeit geendet hat. Lorenzo war der einzige Kandidat bei der Wahl am Ende des Treffens der ABU-Programmkommission. Lorenzo hat zurzeit den Direktor für Programme und Vermarktung des koreanischen Rundfunksystems KBS inne. In seiner Begrüßungsrede sagte Lorenzo, dass und die zwei Vizeleiter der ABU-Programmkommission die Arbeitsprogramme für die kommenden zwei Jahre seiner Amtszeit demnächst entwerfen werden. Lorenzo glaubt, dass die Dutzende jahrelang dauernden Beziehungen zwischen den ABU-Mitgliedsländern und ihre Zusammenarbeit den Nutzen für die Gemeinschaft bringen können. Er sagte, die Erfahrungen von jedem ABU-Mitgliedsland können die neuen Chancen hervorbringen. Lorenzo versprach, werde alle seine Kräfte verwenden, die Fortschritte der ABU zu unterstützen.
I know that with our wealth of experience, we can create new opportunities for all ABU members.
Ich weiß, wir können mit unseren Erfahrungen die Chancen für die ABU-Mitglieder hervorbringen. Als Leiter der ABU-Programmkommission werde ich meine Energie und meine Erfahrungen mit KBS verwenden, ABU zu entwickeln. In KBS haben wir die Verpflichtung, den ABU-Mitgliedern zu helfen, die Programme zu machen die Zusammenarbeit zu steigern. Durch die Zusammenarbeit können wir diese Ziele erreichen. Die ABU-Programmkommission wählte auch Soleman Yusuf von dem staatlichen Rundfunk Indonesiens RRI und Keizo Izuta aus NHK Japan als Vizeleiter der ABU-Programmkommission für die Amtszeit 2016-2018. Der Leiter und die Vizeleiter der ABU-Programmkommission wurden durch Zuruf abgestimmt. Die ABU-Programmkommission hat 10 Mitglieder und zwar All India Radio, China Central Television, Educational Broadcasting System Korea, Home TV Pakistan, Islamic Republic of Iran Broadcasting, Mongolian National Broadcaster, NHK Japan Broadcasting Corporation, Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, and the Turkish Radio and Television Corporation. Die indonesische Regierung stellt einen Fonds in Höhe von 5,3 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, bis zum Jahr 2022 65 Dämme zu bauen. distilte der Stellvertreter des Indonesischen Ministeriums für Wohnungsbau und öffentliche Arbeiter, Imam Santoso, kürzlich in Jakarta der Presse mit. Imam Santoso erklärte weiter, 4,9 Milliarden US-Dollar der Finanzierung stamme von dem Staatshaushalt ab. Indonesien erhält einen Kredit von China in Höhe von 367 Millionen US-Dollar, um den Damm Jatigede zu bauen. Um den Damm Karian zu bauen, erhielt Indonesien einen Kredit von Südkorea in Höhe von 96 Millionen US-Dollar. Imam Santoso zufolge brauche Indonesien 3 bis 4 Jahre, um einen Damm zu bauen. Die indonesische Regierung setzte ein Ziel, bis zum Jahr 2019 29 Dämme fertig zu bauen. Der Rest werde bis zum Jahr 2022 fertig gebaut werden, erklärte Imam Santoso weiter. In Indonesien befinden sich 7,1 Millionen Hektar Reisfelder, aber nur 10,5% dieser Reisfelder werden von den Dämmen bewässert. Der Rest ist der Regenfeldbau. Der Leiter der Rechtsabteilung der Asiatisch-Pazifischen Rundfunksunion ABU, Nawaz Dokhi, rief alle ABU-Mitgliedsländer auf, den Rundfunkvertrag einzuführen, um das Signal der internationalen digitalen Sendungen zu schützen. Dies teilte Nawaz Dokhi am Donnerstag in Nusa Dua auf Bali bei dem Treffen des Programmkomitees der ABU mit. Im zufolge könne man die Einführung des Rundfunkvertrags verwirklichen, wenn alle ABU-Länder bei der Sitzung der Internationalen Organisation für geistiges Eigentum WIPO in Genf der Schweiz ihre Unterstützung für die Schutzbemühungen zeigen möchten. Er erklärte weiter, dass WIPO in Genf den Rundfunkvertrag ratifizieren könne, wenn alle Rundfunk die Schutzinstitution für geistiges Eigentum in jeweiligem ABU-Mitgliedsland drängen würden, um die Unterstützung für diesen Vertrag zu zeigen. Nawaz Dokhi erklärte weiter, der Rundfunkvertrag sei eine Bemühung, um das digitale Sendesignal zu schützen. Im Zufolge umfasse der Schutz auch den Sendeinhalt durch die digitale Frequenz. Zurzeit gibt es noch keinen konkreten Schutz für das internationale digitale Sendesignal. Jedes Land schützt sein eigenes Signal. Der Rundfunkvertrag wird das digitale Signal, das ins Ausland gesendet wird, schützen. Nawaz zufolge habe man in den letzten 18 Jahren die Erörterung über den Rundfunkvertrag in Genf durchgeführt. Es gebe aber noch keine Ergebnisse von diesen Erörterungen, sagte Nawaz weiter. Der indonesische Verkehrsminister Budi Karya Sumadi wohnte am Freitag in Jakarta. Der Einführung von dem Buch über die zweijährige Regierung von Jokowi Yusuf Kala bei. Der Titel des Buchs ist die Beschleunigung zur Verwirklichung eines zentrischen Indonesiens. Dabei brachte Minister Budi Karya Sumadi vor der Presse zum Ausdruck, dass die Verweildauer in den Häfen Belawan in Medan Nord Sumatra und in Tanjung Perak Surabaya Osiava bereits verbessert werden könne. Jetzt dauere die Verweildauer weniger als 4 Tage, sagte er weiter. Im zufolge sei die Verweildauer in den Häfen Belawan und Tanjung Perak fast gleich wie die Verweildauer im Hafen Tanjung Priok, die etwa 3 Tage erreiche. Wegen der noch schlimmen Verweildauer des Hafens Belawan hat Präsident Joko Widodo einmal den Leiter der indonesischen Polizei angewiesen, die Täter der illegalen Abgaben im Hafen Belawan Nord Sumatra festzunehmen. Präsident hatte sogar einmal gesagt, wegen der illegalen Abgaben und des Schmiergelds sei die Verweildauer des Hafens Belawan noch 7 Tage. Präsident betonte auch einmal, die kürzere Verweildauer werden nicht nur im Hafen Tanjung Priok, aber auch in anderen Häfen in ganz Indonesien, wie Tanjung Perak in Osiava, Tanjung Emas in Central Yavan, Belawan, B. Soekarno-Hatta in Makassar, Sud Sulawesi, Vestgesetz. Presiden betonte, erwerde den Täten der illegalen Abgaben und des Schmiergelds keine Toleranz geben. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 76%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von den nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Tempo. Tempo schrieb, ablehnen die Beschränkung der unabhängigen Kandidaten. Die Abgeordneten überarbeiteten das Wahlgesetz Nummer 8 von 2015 über die unabhängigen Kandidaten bei den Gouverneur-, Bürgermeister- und Bezirksleiterwahlen. Der Grund dafür ist die Verstärkung der Demokratie. Durch die Überarbeitung stellen die Abgeordneten schwerere Bedingungen für die unabhängigen Kandidaten bei den Gouverneur-, Bürgermeister- und Bezirksleiterwahlen. Die Überarbeitung zeigt eigentlich die Panik der politischen Eliten. Die Politiker bringen die Ausflüchte vor, dass die Überarbeitung dazu dient, die Bedingungen für die unabhängigen Kandidaten und für die Kandidaten, die von den Parteien vorgeschlagen werden, gleich zu machen. Wenn man die Bedingungen für die unabhängigen Kandidaten schwerer macht, wird es dann weniger unabhängigen Kandidaten geben. Tempo zufolge ist es unlogisch, wenn man die Bedingungen für die unabhängigen Kandidaten und für die Kandidaten aus den Parteien gleich macht. Die Parteien haben die Organisationsstruktur von den Dörfern bis zu den Stadtzentren. Der Staat gibt sogar den Parteien den Fonds. Die unabhängigen Kandidaten zeigen die Beteiligung von den Wählern, deren Meinungen und Verlangen von den Parteien nicht aufgenommen werden können. Die Regierung sollte entschiedene Maßnahmen treffen, um vor den Aktionen der Abgeordneten zu stehen. Präsident Joko Widodo hat es gewarnt, dass die Überarbeitung eines Gesetzes nicht nur zugunsten des kurzfristigen Interesses durchgeführt wird. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Media Indonesia. Media Indonesia schrieb, wie sollen wir die Korruptionstäter beschämen? Indonesien hat seit langem die Korruption bekämpft. Wir sehen aber bis jetzt noch kein Zeichen, dass wir bei dem Kampf gegen die Korruption den Sieger werden. Es ist klar, man kann durch die konventionellen Weise die Korruption nicht bekämpfen. Es ist jetzt die Zeit, die unkonventionellen Weise zu benutzen. Media Indonesia schrieb, man sollte einen Durchbruch machen, wenn die traditionelle Weise nicht funktioniert, um die Korruption zu bekämpfen. Eine der Weise ist die soziale Sanktion. Der Leiter des Indonesischen Verfassungsgerichts MK, Haryono, machte bei dem Treffen mit Präsidenten Joko Widodo den Vorschlag, die soziale Sanktion über die Korruptionstäter zu verhängen. Media Indonesia schrieb, es ist ein alter Vorschlag. Viele Kreise haben zuvor diese soziale Sanktion vorgeschlagen. Man wendet aber bis jetzt diese Sanktion noch nicht an. Media Indonesia zufolge sollten wir die Korruptionstäter beschämen. Die Scham ist die stärkste Festung, um der Versuchung der Korruption zu widerstehen. Alle sind davon überzeugt, die soziale Sanktion wird die Korruptionstäter beschämen und die abschreckende Wirkung für die Korruptionstäter bringen. Soweit Presseschau.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende historische Ereignisse fanden an diesem Tag statt. Wir Wir beginnen mit dem Nationalen Santri-Tag am 22. Oktober, der durch das Präsidiale Dekret am Donnerstag, den 15. Oktober 2015 unterschrieben wurde. Der 22. Oktober wurde ausgewählt, weil Kyai Haji Hashim Ash'ari von Nahdlatul Ulama an diesem Tag die Fatwa vom Heiligen Krieg, bekannt als Jihad Resolution, veröffentlichte. Diese Resolution war einer der wichtigen Zeiten von der indonesischen Bekämpfung, um die Unabhängigkeit Indonesiens zu verteidigen, sodass der Krieg in Surabaya am 10. November 1945 passiert war, der danach als der Nationale Heldentag gefeiert wird. Für Santri oder islamische Schüler und Internat spielt diese Anerkennung sehr große Rolle, weil Santri und Internat sehr gute Entwicklung und Fortschritte für Indonesien gegeben haben. Jokowi zufolge wird diese Bestimmung des Nationalen Santri-Tags durchgeführt, um die Begeisterung der damaligen indonesischen Bekämpfung als Vorbild, die Begeisterung der Staatsangehörigkeit und der Heimatsliebe zu respektieren. Nun kommen wir zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen England und dem Iran, der am 22. Oktober 1952 stattfand. Der iranische Außenminister Dr. Hussein Fatimi in der Regierung vom Premierminister Mossadegh kündigte den Abbruch der Beziehungen zwischen dem Iran und England an. Nach der Ratifikation von dem Kabinett wurde diese Entscheidung zu dem englischen Geschäftsträger in Teheran eingereicht. Dr. Fatimi erklärte, dass dieser Abbruch der Beziehungen Teheran-London durchgeführt wurde, weil England die iranischen Wünsche nicht erfüllt, unter anderem über die Verstaatlichung der Ölraffinerie. Er ermahnte auch die Stadtregierung London, die politischen Einstellungen zu Teheran zu verändern. Wir beenden dieses Programm mit der Republik Vietnam, die von Ngo Dinh Diem in Saigon proklamiert wurde. Ngo Dinh Diem Jean Baptiste ist der erste Präsident von der Republik Vietnam. Nach seiner Abgeschiedenheit nach den USA wurde Ngo Dinh Diem als der Premierminister in Südvietnam von Staatsleiter bzw. Ex-Kaiser Vietnam Bao Dai in 1954 ernannt. Diese Ernennung fand nach der französischen Niederlage beim Krieg in Dien Bien Phu statt und alle Truppen aus Indochina zurückgezogen wurden. Aber als das Referendum über Südvietnam als Republik im Oktober 1955 veranstaltet wurde, beaufsichtigten Diemstruppen die Abstimmungsplätze und die Leute, die sich für den Kaiser stimmten, angegriffen wurden. Wegen des Ereignisses wurde der Staatsleiter Bao Dai gezwungen, zurückzutreten. Trotzdem veröffentlichte Mao seinen letzten Wunsch, und zwar die Vereinigung der demokratischen Regierungen. Schließlich wurde Republik Vietnam von Ngo Dinh Diem am 22. Oktober 1955 in Saigon proklamiert. Das war Vergangenheit und Gegenwart für heute. Auf Wiederhören!
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm im Blickpunkt mit der heutigen Überschrift OKI respektiert die indonesische Initiative zum Frieden.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Der Generalsekretär von der Organisation der Islamischen Zusammenarbeit oder OKI, Iyad Madani, respektiere die Initiative von der indonesischen Regierung, um den Frieden in Palästina zu verwirklichen. So wurde bei der Presseerklärung des Außenministeriums am Mittwoch in Jakarta berichtet. Dieser Respekt wurde beim 43. Treffen des Außenministerrates OKI, das von dem vorläufigen usbekischen
Präsidenten Shavkat Mirziyoyev am Dienstag in Taschkent, Usbekistan eröffnet wurde. Madani sagte, die 5. Gipfelkonferenz OKI über Palästina und die heilige Stadt Jerusalem, die im März 2016 in Jakarta veranstaltet wurde, sei ein Durchbruch, der die Wichtigkeit der Konfliktauflösung im Mittleren Osten insgesamt wieder erkenne. Der Außenminister aus Palästina und Kuwait als der Leiter dieses Treffens stellte auch so dar. Diesem Treffen mit dem Thema Ausbildung und Aufklärung, der Weg zum Frieden und Kreativität, wohnten 24 Außenminister von OKI-Mitgliedern, einschließlich der indonesischen Außenministerin Retno LP Marsudi bei. Beim Treffen am zweiten Tag am Mittwoch bestätigten diese Außenminister die Auflösung über die Gründung von Contact Group on Peace and Conflict Resolution oder CGPCR. Diese Gruppe war die Idee von Jokowi, die zum ersten Mal beim informellen Treffen über die Stärkung der Solidarität und Zusammenarbeit in Islam am 22. April 2015 während der 60. Feier der Asien-Afrika-Konferenz vom 19. bis zum 24. April 2015 in Jakarta vorgeschlagen wurde. Contact Group on Peace and Conflict Resolution ist die erste gebildete Kontraktgruppe durch die Initiative von OKI-Mitgliedsländern. Andere verschiedene gebildete Kontaktgruppen OKI war die Initiative und der Vorschlag von der Sekretariat OKI. Besonders hoffentlich könnte diese Kontaktgruppe von OKI-Ländern benutzt werden, um eine gemeinsame Strategie bei der Problemlösung zu entwickeln, wie gegen den Radikalismus, Extremismus und Terrorismus kämpfen. Außerdem bestätigte auch dieses Treffen 114 andere Auflösungen über die Fragen als gemeinsame Aufmerksamkeit, sowohl der Konfliktzustand in verschiedenen OKI-Mitgliedsländern wie Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia und Jemen, als auch verschiedene thematische Fragen wie gegen den Terrorismus und Radikalismus kämpfen, sowie muslimische Minderheit in verschiedenen OKI-Mitgliedsländern helfen. Das war im Blickpunkt für heute. Auf Wiederhören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe treue Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem beliebten Programm Wunderbares Indonesiens. Heute laden wir Sie ein, die Provinz Ostborneo zu besuchen. So bleiben Sie noch bei uns in der Stimme Indonesiens. Liebe Zuhörer, in Bontang gibt es eine schöne Insel namens die Insel Bras Basah. Die Insel Bras Basah ist eine kleine Insel, die an der Makassar Meerecke in Bontang, Ostborneo liegt. Diese schöne Insel ist heutzutage das Reiseziel von Tauchen und Schnorchelnliebhabern. Liebe Zuhörer, nach der lokalen Volkserzählung, der Name Bras Basah stammt von Bras oder Reis und Basah oder Nass. Früher gab es ein Schiff vom Sultanat Kutan, das an der Makassar Meerecke segelte. Dieses Schiff brachte die Nahrungsmittel unter anderem Reis, aber plötzlich erfuhr dieses Schiff das Wrack, sodass diese Nahrungsmittel gefallen waren. Wegen des seichten Gewässern waren diese Nahrungsmittel, die am meisten Reis waren, nicht versenkt, sondern erschienen wie ein Hügel. Im Laufe der Zeit änderte dieser Reishügel zu einer Insel mit weißem Sand wie Reis, die immer nass, weil von der See gerundet wird. Liebe Zuhörer, diese Insel ist nicht so groß, 5 Hektaren so ungefähr, aber die Schönheit unterliegt keinem Zweifel. Der Sand ist sauber weiß mit dem reinen Wasser mit der Farbe grünenblau. Da gibt es auch viele Kokosnussbäume, die zum angenehmen Ausruhen sehr geeignet sind. Außerdem stehen Pavillons, Umkleideräume, Toiletten und Kneipen dort zur Verfügung. Trotzdem müssen sie das saubere Wasser 10.000 Rupien für einen Kanister noch bezahlen. Auf dieser Insel können Sie auch ein Bananenboot spielen und bezahlen 100.000 Rupien für die Miete und auch andere Aktivitäten wie Fischen, da dieser Platz für Fischenliebhaber ganz geeignet ist. Außerdem können Sie auch tauchen und schnorcheln, wenn Sie die Schönheit der See genießen wollen. Sie können auch am Meer nur spazieren gehen und wenn Glück gehabt, finden Sie Seetiere wie Seeigel, Tintenfisch und Seegurken. Wenn Ihnen mit dem Wasser schon langweilig ist, können Sie auch den Volleyball spielen, weil die Einrichtung schon angeboten wird. Liebe Zuhörer, die Insel Brasbasa entfernt 220 Kilometer vom Zentrum Balikpapan. Sie können mit Ihrem eigenen Fahrzeug oder mit dem Bus mit 100.000 Rupien fahren. Die Reise wird dann nach Bontang Kuala oder zum Hafen Tanjung Laut fortgefahren. Von diesem Hafen können Sie in das Schiff zu der Insel Brasbasa mit 45.000 Rupien pro Person einsteigen oder Sie können auch ein Schiff mit der Kapazität von 10 Personen mieten und die Miete kostet 400 bis 500.000 pro Schiff. Leider gibt es noch kein Restaurant und keine Unterkunft. Wenn Sie übernachten wollen, können Sie eine Unterkunft im Zentrum von Bontang mieten und wenn Sie diese Insel besuchen. Wenn Sie übernachten wollen, können Sie eine Unterkunft im Zentrum von Bontang mieten und wenn Sie diese Insel besuchen, vergessen Sie nicht bitte, das genug Essen und Getränke dabei zu haben. Liebe Zuhörer, das war unser wunderbares Indonesien für heute. Treffen wir uns morgen mit anderen interessanten Themen. Und auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir das Festival Jakarta Great Sale 2000 Zekchen. Außer auf der Kursuelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, für die Liebhaber des Einkaufens ist es Zeit, ihre Einkaufswünsche in Jakarta zu erfüllen. Weil von dem 3. Juni bis zum 7. Juli das Festival Jakarta Great Sale abgehalten wird. Dieses Festival findet im Rahmen des Jubiläums von Jakarta statt. Darüber hinaus wird es auch durchgeführt, um Besuch der lokalen und ausländischen Touristen nach Jakarta zu gewinnen. In diesem Jahr ist sein Thema Shop More Less Plastic, das heißt mehr einkaufen, weniger Kunststoff verwenden. Mit diesem Thema wird der Bürger eingeladen, die Umwelt zu erhalten und das Programm Bezahlte Plastik Tuten mitzumachen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt verschiedene Dinge in dem Festival Jakarta Great Sale 2016. In diesem Jahr sind 20 traditionelle Märkstände enthalten. Diese sind unter der Schirmherrschaft des regionalen Unternehmens Pasar Jaya und werden eine Vielzahl von Grundstoffen zu niedrigen Preisen verkaufen. Unter den 20 Marktständen sind Gondangdia, Johar Baru, Glodok Tomang, Palmera, Pengumben, Jatinegara und Cibubur. Mit der Aufnahme dieses traditionellen Märkte wird erwartet, dass die Gesellschaft die Gelegenheit des Einkaufens in diesem traditionellen Märkten nutzen kann, natürlich zu günstigen Preisen unter den Marktpreisen. Liebe Hörerinnen und Hörer, außerdem sind 70 Einkaufszentren in Jakarta an dieser Aktivität beteiligt. Sie geben einen Rabatt von bis zu 70% der Einkaufspreise, Bonuspunkte und stellen andere interessante Werbeaktionen vor. Darüber hinaus werden etwa 23 Einkaufszentren auch den Mitternacht verkauft mit einem Rabattangebot, der nie weniger interessant ist, anbieten. Dieser wird am Samstag und Sonntag stattfinden. Mit diesem spannenden Promo können die Leute die Vorteile der verschiedenen Einkaufsrabattprogramme, die während dieser Veranstaltung angeboten werden, nutzen. Denn wie in den vergangenen Jahren unterlag das Volumen der Einkaufstransaktionen während des Ramadan bis Idul Fitri in der Regel erheblichen Schwankungen. In diesem Jahr sollen die Transaktionen etwa 15,74 Billionen Rupiah oder eine Steigerung 8% gegenüber dem Vorjahr von 14,58 Billionen Rupiah erzielen. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe treue Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder bei unserem beliebten Programm Musikregenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen eine indonesische Rockband namens Kotak. Der Name Kotak bedeutet vier Seiten oder vier Ecken, die sich vereinigen, eine Box zu werden. Das beschreibt vier unterschiedliche Personen, die sich in einem Behälter, nämlich Musik, vereinigen. Wie läuft die Karriere von Kotak und welche Werke sind am neuesten? Wir werden bald wissen, nachdem wir das Lied von Kotak mit dem Titel Rock and Love gehört haben. Gute Unterhaltung!
Tawa kini tak mengusik perasaan.
Liebe Zuhörer, Sie haben das Lied Rock'n'Love von Kotak gerade gehört. Dieses Lied ist das Thema von dem Film Rock'n'Love mit Kotak selbst als Schauspieler. Dieser Film basiert auf der Wirklichkeit der Fahrt von der Kotaks Karriere. Kotak ist von der Veranstaltung The Dream Band in 2004 gebildet, die an der Zeit als Cella als Gitarrist, Ices als Bassist, Pare als Sängerin und Posan als Schlagzeuger bestand. Sie veröffentlichten dann das erste Album mit dem Titel Kotak. Am Ende 2006 trafen Sängerin und Bassist die Entscheidung, von Kotak auszutreten und wurden von Tantri als Sängerin und Chua als Bassist ersetzt. Diese Formation bringt das Glück und macht den Namen Kotak in der indonesischen Musikindustrie immer weiter bekannter bis heutzutage. Nun genießen wir das neueste Lied von Kotak mit dem Titel Haters. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, nach dem Schwangerschaftsurlaub begrüßen endlich Tantri und Chua die Kontaktfans wieder mit dem Lied Haters. Durch dieses Lied drücken sie ihr Gefühl zu den Hassern aus. In diesem Lied gibt Kotak die Berührung von R&B. Kotak zufolge hat dieses Lied das kolossale Arrangement. Einzigartig ist, dass Chua in diesem Lied Rap singt. Diese Komposition ist etwas Neues von Kotak. Das andere neue Werk von Kotak ist die Kollaboration Kotak mit einer indonesischen Sängerin mit der internationalen Musikmarke namens Anggun. Nun hören wir mal diese Kollaboration mit dem Titel Teka-Teki oder Rätsel. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, dieses vorgespielte Lied erzählt über eine Frau, die sich zu ihrer selbst fragt, ob sie im Herz ihres geliebten Mannes da ist. Der Aufnahmeprozess dieses Liedes war auch ziemlich schwierig, weil Anggun und Ranti sich fühlen müssen ohne Treffen. Kotak musste zuerst das Lied aufnehmen und dann sendete diese Aufnahme für Anggun, die in Frankreich lebt. Trotzdem lohnt es sich mit der guten Kollaboration. Wie geplant, dieses Lied wird zum neuen Album von Kotak gehören. Liebe Zuhörer, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, spielen wir Ihnen das letzte Lied von Kotak vor, und zwar Kamu Adalah oder Du Bist. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung und bis morgen. Auf Wiederhören.
Siapa yang tahu takdir Tuhan yang membawaku padamu. Kisah cintaku menakjubkan, bahagianya ku merasa. Kamu ada
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Bye.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.